Test, Test, Test.
Bist du ein scheiß Pinguin? Nee, warte, wie heißen die Vögel? Bist du ein Specht oder was?
Ja.
Guten Morgen, it's been a while. Wir sind zurück zur nächsten lang ersehnten Podcast-Folge. Ich bin Flo und wie immer an diesem hervorragend Donnerstag, Freitagabend ist mit mir in einem Raum und Corona-konform Felix. Servus.
Moin. Wir reden heute über gar nicht so viele Sachen eigentlich. Prinzipiell nur noch mal über das letzte Spiel.
Das ist prinzipiell schon mal der beste Start für einen Podcast.
Wir reden heute eigentlich über nichts Interessantes.
Gegen Catch, das letzte Spiel. Und dann über ein Interview. Ein Doppelinterview mit im Prinzip den Coach der besten beiden Mannschaften, die Deutschland zurzeit zu bieten hat. Und quatschen einfach nochmal so ein bisschen über die restliche Liga und was jetzt so zum Ende ansteht.
Hammer, aber das ist Handball, ja? Das sind Emotionen, ja? Und wenn man das dann hört, dann das ist Wahnsinn, ne?
Wir sind, wie gesagt, bei diesem hervorragenden Wetter endlich wieder zurück. Die letzte Folge ist wirklich schon ein bisschen her, aber wir hatten ja angeteasert, dass wir eine Folge machen, wenn die komplette Saison zu Ende ist. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen immer nur nach den Heimspielen der Dynamites eine Podcast-Folge, aber wir wollten es uns nicht nehmen lassen, jetzt nochmal eine zu machen, bevor falsche Erwartungen kamen. Wir haben das Interview mit André Fuhr, dem Trainer von Borussia Dortmund, und Markus Gaugisch, dem Trainer der SG BWM Bietigheim, natürlich nicht geführt, sondern es war vom DHB. Und wir werden einfach mal so die Fragen, die die da beredet haben, einfach mal so ein bisschen analysieren und schauen, was wir dazu zu sagen haben, weil das ziemlich interessante Fragen waren, die den kompletten Frauenhandball betreffen. Aber zuerst würde ich sagen, reden wir über das Spiel der Dynamites, was jetzt mittlerweile ja auch schon eine Woche her ist.
Ist jetzt auch schon ein bisschen her, ja.
Gegen Catch, oder? Ja, ja. Jetzt hatte man zumindest eine Woche Zeit, die Aggression wieder zu verarbeiten.
Naja, jetzt, ich wurde ja jetzt auch nicht so aggressiv. Also lass uns einfach vorne anfangen. Das war ja im Prinzip das Spiel um den vorletzten Platz, sozusagen, kann man ja sagen. Also wer als letztes absteigt und wer als vorletztes absteigt. Da gab es vorher schon das Spiel von den Dynamites gegen Buchholz-Rosengarten, aber und dann am Ende das gegen Catch. Und die Dynamites haben so gut angefangen.
Nein, Catch hat so schlecht angefangen.
Ja, aber okay, ja gut, stimmt. Also die Dynamites haben die komplette erste Hälfte richtig dominiert.
Alter,
also,
weil fucking Catch in 15 Spielminuten kein einziges Tor geworfen hat.
Ja.
Sowas habe ich noch nie in der Kreisliga gesehen und ich will es wissen, wir haben selbst schon mal in der Kreisliga gespielt.
Schon mal, in der Kreisliga gespielt.
Ja, schon mal, ja. Wir sind als absolute Provinzhandballer, was Schiri-Boxen und die unterste Liga so angeht, das sind ja alles gewöhnt. Nein, auf jeden Fall, ich habe es noch nie gesehen, dass es ein Bundesligist nicht geschafft hat, in 15 Spielminuten ein Tor zu werfen. Und 3 7-Meter zu verwerfen. Ellen Janssen komplett alles rausgefischt und dann nach 15 Minuten, als sie ihr erstes Tor geworfen haben, dann war halt auch einfach der Knoten geplatzt. Dann ging's los. Nein, ja, absolute Scheiße. Dynamites haben die erste Halbzeit komplett dominiert und hätten das Spiel irgendwie mit, jetzt lass es nicht zu viel sein, mit 35 Toren Vorsprung gewinnen müssen.
Nein, das nicht. Ich hast es gesagt, ich habe dir jetzt gar nicht zugehört, aber hast du es gesagt mit den 7 Metern?
Ja,
das war ja wirklich der Wahnsinn. Also Ellen Janssen hat richtig gut gehalten, muss man so sagen.
In der ersten Halbzeit.
In der ersten Hälfte. Und Catch hat einfach nicht gut gespielt, muss man auch so sagen. Das war nicht das, was Catch wollte. Und dann kam es ja eine 8- oder 9-Tore-Führung zur Halbzeit.
8 Tore zur Halbzeit.
Und dann hat es zum Ende, das ist ja mittlerweile bekannt, 25-26 gestanden. Das heißt,
für Catch
sozusagen eine 9-Tore-Führung in der zweiten Hälfte. Und das hat im Prinzip dann auf Mainzer Seite die komplette erste Hälfte von Catch einfach wieder gespiegelt.
Viel mehr. Es war, also, wenn ich das so direkt sagen darf, ihr Affenkinder, und es war nicht Kreisliga, oder doch, es war nicht Drittligareif. Die zweite Halbzeit, ich wurde wirklich, ich habe es von zu Hause aus nur schauen können, ey,
ich wurde selten bei einem Frauenhandballspiel so aggressiv beim Zuschauen, weil aus irgendeinem Grund die Dynamites meinten, sich nicht, und wir mögen sie ja wirklich sehr, dementsprechend, deswegen kann man sich auch so drüber aufregen, wir wollen jetzt nicht beleidigend sein, aber sie haben es nicht geschafft und sie wollten es gefühlt auch nicht, zumindest hat es so gewirkt, als wollen sie sich nicht ehrenhalber und ehrenhaft aus der ersten Liga verabschieden, sondern haben dann Handball gespielt, der Oberliga-reif war. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Rückraum ja eigentlich nur aus, oder nahezu nur aus super jungen Spielern bestand und aus Tina Kolunzic, die alle nicht die absoluten Rückraumshooter, noch nicht die absoluten Rückraumshooter sind, was es dann super schwer gemacht hat. Dann hat in der zweiten Halbzeit Christian Schäfer, halt mal kurz Schnauze, hat Christian Schäfer leider nichts gehalten und Ellen Janssen kam nicht mehr rein und Nina Kolunzic hat auch nichts gehalten. Folglich, Catch hat einfach nicht besser gespielt als in der ersten Halbzeit, aber Dynamite ist halt ungefähr nur
ein Drittel so gut. Ja, aber eigentlich nur die letzten 20 Minuten. Ich meine, nach 40 Minuten stand es 10-18. Das war ja auch noch saugut.
Ja.
Das heißt, da
waren einfach, ja, das macht ja eigentlich nur noch
das schlimmer. Das waren einfach die letzten 20 Minuten, die dann komplett gekippt sind. Also Annika Hampel wurde dann ja rausgenommen.
Ja.
Und also von Catch in der Abwehr. Und dann hatten jetzt einfach so ein bisschen die Spielerinnen gefehlt, die in der Situation dann das Zepter in die Hand nehmen und das Spiel ruhig machen.
Ja.
Und trotzdem, da hat man sich dann so reingesteigert irgendwie, dass man da nicht mehr rauskam und die Bären viele erste Welle, ich glaube, die hatten kaum gebundene Angriffe und mal zweite Welle gespielt haben. Und
die Abwehr hat so aber auch einfach
Stück für Stück vor. Die Abwehr konnte ja auch gar nicht so richtig funktionieren, wenn es keinen gescheiten gebundenen Angriff, also es gab natürlich auch mal einen gebundenen Angriff, aber so kam halt die Bären in so schneller Zeit ran.
Ja.
Das war wirklich rekordverdächtig.
Und dann, man hat eigentlich schon Minuten vor Schluss, als dann wirklich, Catch hat ja wirklich in einer Viertelstunde, glaube ich, den kompletten Rückstand gut gemacht. Und als es dann, oder sogar weniger als eine Viertelstunde, ich glaube 12, 13 Minuten, als es dann unentschieden war, hat man eigentlich schon gesehen, dass man jetzt das Spiel nicht mehr gewinnen kann. Dann spielt sich Catch, obwohl sie nicht besser waren, in so einen Lauf, einfach auch aufgrund der Mentalität, dass man dann nicht mehr verlieren konnte aus Bärenseite. Nur man muss auch sagen, als Zuschauer, dass Florian Bauer auch schon Tage hatte, an denen er bessere Wechsel zu besseren Zeitpunkten vorgenommen hat. Meiner Meinung nach. Da hatte man so ein bisschen, ich mag Christine wirklich gerne und sie ist super lieb, aber auch wenn man ihr dann nochmal die Spielzeit geben wollte, was ich ja auch verstehen kann, hätte man merken können, dass Ellen in der ersten Halbzeit halt super gut gehalten hat und Christine kam einfach nicht richtig ins Spiel rein. Das ist halt manchmal einfach so tagesformabhängig. Und dass man dann halt sagt, okay, dann bringe ich halt Ellen Janssen für 15 Minuten nochmal rein, damit ich eben das letzte Spiel in der Bundesliga nicht verliere und mit einem geilen Malle-Partybus wieder nach Hause nach Mainz fahren kann.
Ja, so ist es.
Und das war halt leider nicht so. Sondern stattdessen hat sich Catch immer weiter reingespielt, obwohl es war halt so ein Spiel, das hättest du ja auch von der B-Jugend anschauen können, die letzten 20 Minuten. Und noch dazu hat mich die ganze Zeit so, ist mir so tierisch auf die
Kochonis gegangen. Der eine Depp, ey, immer wirklich, mit dem Zeitspiel, direkt neben der Kamera oder neben
dem Mikro. Da saß so ein direkt neben der Kamera.
Das kannst du nicht sagen.
Und ist,
das müssen wir rausschneiden.
Warum?
Ist schon sehr hart.
Na, dann saß so ein direkt neben... Nein, okay, das können wir aber so auspiepen.
Ja.
Aber dann schreibt er das mal zeitlich auf, wann das war, sonst vergesse ich das wieder. Da saß so ein Hund, da saß ein Mensch direkt offensichtlich neben der Kamera, der scheinbar noch nie was von Handballspielen mitbekommen hat und einfach nach 3 Sekunden Angriff der Dynamites meinte, Schiri, jetzt heb doch mal den Arm, das ist Zeitspiel.
Ja.
Das ist Zeit. Und dann noch der hinten dran auf der anderen Seite der Tribüne, der Abteilungsleiter von Mainz 05, Karl-Heinz Elser.
Der umgehebt ist wie im Dreieck.
Ja. Wie so ein Rumpelstilzchen die ganze Zeit von einer Seite zur anderen, weil er nicht wusste und nicht gerafft hat oder einfach nicht damit klarkam, was seine Mädels da unten gerade spielen. Und dann einfach nur ein Spiel in den letzten 20 Minuten, um durch die Decke zu gehen und auf 180 zu sein. Wirklich, da war dann emotional Arsch auf Grundeis.
Ja. Okay, ja, also so viel zu dem Spiel. War sicher nicht das, was man sehen wollte, sowohl nicht von Mainzer Seite als auch nicht von Catcher Seite. Aber so ist es nun mal, kann man nicht ändern.
Zumal
so Spiele gibt's.
Ja, es halt, es macht's halt nur noch, sieht, ich bin deshalb so in Rage, weil es mir halt auch so leid tut. Weil es halt das letzte Bundesligaspiel war und gerade als Mainz 05-Fan man schon sagen kann, dass man es ihnen einfach wirklich gegönnt hätte, weil sie sich immer wieder in den Arsch aufreißen und sich dann aber leider oft genug nicht belohnen und so war es halt auch im letzten Spiel. Naja, danach kam ja, oder war das davor, der Pokal?
Der war davor, der war eine Woche davor.
Ah ja, stimmt, genau. Mit Bietigheim, mit dem verdienten Sieger. Wir hatten es ja in der letzten Folge sogar predicted.
Ich hätte, ja, aber ey, verdient finde ich es jetzt nicht. Ich hätte es auf
nein,
alle
stimmt.
Fälle...
Habe ich verdient gesagt? Nein, verdient war es nicht.
Alle Fälle ja. Buchholz-Rosengarten gegönnt, die erstmal gegen Leverkusen, glaube ich, gewonnen haben.
Das war im Viertelfinale. Also beziehungsweise...
Ja, nee, oder was war im Halbfinale? Gegen wen?
Blomberg-Lippe.
Blomberg-Lippe gewonnen haben.
Und zwar mit einer überragenden
oder Leistung. Gegen Metzing. Nee, gegen Blomberg-Lippe gewonnen haben. Und dann im Finale ja auch dauerhaft geführt haben fast.
Bis zur 55. Minute.
Und so gut gespielt hatten. Und die hatten wirklich auch teilweise so 1-2 Leute, die einfach komplett dominiert haben, das ganze Spiel über fast. Und dann die letzten 10 Minuten sind sie halt eingebrochen. Und das ist so ärgerlich, weil das dann überhaupt nicht das Spiel widerspiegelt.
Wie es dann das Endergebnis, weil es zu eindeutig war auf jeden Fall.
Das ist echt, weil das war dann echt kacke.
Naja, aber es sei... Bietigheim gegönnt, weil sie auch Metzingen ja wirklich dominiert haben und im Halbfinale und dann auch in der Liga immer wieder gut gespielt haben, die Saison über, auch wenn sie immer wieder Einbrüche hatten und in der Champions League ja komplett auf die Schnauze bekommen haben, aber dass sie zumindest mit einem Titel die Saison erfolgreich beenden konnten. Es sei ihnen gegönnt. Und dann, zwei Wochen später, am 25. Mai, also jetzt die Woche, ist dann das Interview erschienen mit André Fuhr und Markus Gaugisch.
Wollen wir vielleicht erst nochmal ganz kurz sagen, wie es die Bundesliga überhaupt ausgegangen ist?
Ach so, ja.
Also Dortmund ist verlustpunktfrei Erster geworden. Und
was ja sogar tatsächlich in der Sportschau und ZDF Sport und so berichtet wurde und für Schlagzeilen gesorgt hat, hat mich gefreut.
Bietigheim ist nicht verlustpunktfrei Zweiter geworden. Dann kommt Metzingen und dann Thüringen und Blomberg-Lippe. Neckarsulm, ja, und dann ist das Mittelfeld das Große mit Leverkusen, die sicherlich ein bisschen weiter vorne stehen wollten. Und Buxtehude auch. Und hinten dann auf der Relegation Buchholz-Rosengarten, die dann gegen Füchs Berlin spielen, jetzt
diese Woche.
Und frisch auf, die Bern und Mainz sind abgestiegen.
Mainz als erster Absteiger auf dem letzten Platz. Die darf sich nach 2 Jahren Bundesliga
verabschieden. Genauso wie
verabschieden.
Catch.
Genauso wie Catch.
Und auch Köppingen nicht nach 2 Jahren, sondern nach
35?
Keine Ahnung.
34?
Absolutem
Anbeginn der Zeit in der Frauenhalber Bundesliga. Aber Buchholz-Rosengarten, die ja noch im Pokal, in der Relegation jetzt noch gegen Füchse Berlin spielen, sei es gegönnt. Ich glaube, dass sie das auch schaffen werden. Ich meine, sie haben auch einen jungen, guten Kader. Es ist ja so, dass sich Buchholz-Rosengarten, was ich mega cool finde, einige Talente aus Buxtehude geholt hat. Die haben ja so eine, wie nennt sich das? Kooperation?
Cooperation.
Ja. Cooperation auf Englisch. Die haben ja so eine Kooperation und eine Partnerschaft und dementsprechend sind einige Spielerinnen aus Buxtehude, einfach weil sie in Buchholz-Rosengarten mehr spielen und mehr Lernpotenzial entwickeln können, sind sie nach Buxtehude gewechselt. Ist ja jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Beides im hohen Norden. Und ich glaube, mit dem jungen Kader, mit dem talentierten Kader, können sie die Relegation schaffen und die Füchse Berlin wieder in die zweite Liga schicken.
Jo.
Und selbst in der ersten Liga bleiben. Und sollen wir dann mal auf das Interview eingehen?
Ja, viel mehr haben wir ja eigentlich gar nicht. Es ist auch vermutlich nicht so eine lange Folge, aber das ist jetzt relativ interessant. Es kam nämlich ein Doppelinterview raus mit André Fuhr und Markus Gaugisch, also den Trainern von Bietigheim und Dortmund.
Und jetzt auch noch neu André Fuhr, der Trainer der
U19-Nationalmannschaft. Ja, der Frauen. Und ja, da ging es um den Handball, wie er generell jetzt so ist, den Frauenhandball, wie er da steht und wie er in Zukunft sich orientieren sollte und wie er ausschaut.
Und vor allem halt
Also es war ja zweiteilig im ersten Teil, da würde ich sagen, gehen wir nur so mittel viel drauf ein, weil der zweite Teil eigentlich noch für die breite Masse viel interessanter ist. Ging es darum, wie die Liga dominiert wurde von Bietigheim und Dortmund. Und im zweiten Teil, was Deutschland machen muss, um im Frauenhandball einfach auch A, international besser dazustehen und B, auch innerhalb des eigenen Landes mehr Werbung für den Frauensport zu machen, für Frauenhandball zu machen, weil ich meine, das haben wir ja in der ersten Folge gesagt, oder das haben wir in dem ersten Interview gesagt, was wir für den Podcast gegeben haben, mit dem Merkurist, dass selbst in Mainz, in der Stadt, in der eine eigene Bundesligamannschaft ist, vermutlich die Hälfte der Einwohner nicht mehr weiß, dass eine Frauenhandball-Bundesligamannschaft da ist. Und da haben sie auch so drüber geredet. Aber man muss von vornherein sagen, in diesem Interview, man hat sowohl Markus Gaugisch als auch André Fuhr angemerkt, dass sie voller, wie soll man sagen,
Arroganz.
Nein, Arroganz eben nicht, aber dass sie sich zu 100% bewusst sind, dass sie mit Bietigheim und Dortmund gerade die zwei mit Abstand besten Teams in der Liga haben. Und da haben sie auch wirklich kein Blatt vom Mund genommen und
naja,
vollkommen ehrlich gesagt und vollkommen straight rausgesagt, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und dass fucking nochmal kein Verein gerade an Dortmund und Bietigheim vorbeikommt.
Naja, aber sie haben es halt nicht leger gesagt. Sie haben nicht gesagt, Leute, ihr habt keine Chance gegen uns oder wir sind einfach halt gerade die Besten, sondern sie haben es halt so klassisch bisschen, ich finde, sie haben es ein bisschen halt formell.
Formal,
oder?
Beschönigt.
Ja. Auf alle Fälle, ich würde sagen, wir gehen einfach so ein bisschen die Fragen durch und ein bisschen, was dazu gesagt wurde.
Nee, vor allem, was wir dazu sagen würden. Und zwar die allererste Frage, die auch super spannend, musst du gerade gähnen?
Nee, was? Nein.
Das hat man so, hat es so angehört. Und zwar, ob man vor der Saison mit der Dominanz von Dortmund hätte rechnen können. Und da ist meiner Meinung nach die Antwort ja.
Ja.
Ganz klar. Also ich hätte deutlich stärker den THC eingeschätzt.
Ja.
Und auch Leverkusen, die leider durch viele Verletzungen eher nur im hinteren Mittelfeld waren. Aber bei den verdammten Neuzugängen, die sich Dortmund geholt hat, schon im Laufe, also jetzt vor der Saison nicht so viele, aber vor 2 Jahren war das dann, war es irgendwo zu erwarten und vor allem bei der letzten Saison, die abgebrochen wurde, war es irgendwo zu erwarten, dass Dortmund Meister wird von vornherein.
Ja, das stimmt.
Haben sie aber auch jetzt nicht anders gesehen. Nur viel interessanter eigentlich ist die Frage, wie wichtig der Pokalsieg für Bietigheim war, weil für die Psyche und die Mentalität meiner Meinung nach
auch
super
wichtig. Vor allen Dingen, weil das auch, wenn jetzt Dortmund Erster ist in der Liga und Bietigheim ist nur Vizemeister im Pokal, dann ist das so, weiß nicht, das spiegelt dann nicht die Stärke der Mannschaft wieder. So ran zu sagen, das ist wie wenn einer einen Porsche fährt, oder einer Porsche ist ja kein geiles Auto, aber es ist wie wenn einer einen VW T2 fährt und der andere fährt einen VW T1. Das ist beides geil. T1 ist vielleicht ein bisschen cooler noch. Aber in T2 merkt man auch, oh, die sind saugut.
Ja, aber ist dann der T2, also ist dann der
T2 Pokal. Ist dann Bietigheim. Also Pokal wäre halt, ist halt auch, dann kannst du sagen, ja, das sind die beiden richtig starken Mannschaften. Die einen gewinnen den Pokal, die anderen gewinnen die Liga. Und deswegen finde ich es durchaus gut, dass Bietigheim, auch wenn ich natürlich für Rosengarten war, finde ich aber trotzdem gut, dass Bietigheim gewonnen hat.
Aber man muss halt auch sagen, dass in der Saison, in der Liga, hat Bietigheim nicht die Konstanz gezeigt, um gegen Dortmund was ausrichten zu können. Ich meine, sie haben auch beide Spiele gegen Dortmund verloren und hatten auch gegen Metzingen und gegen andere Spiele, bei anderen Spielen ihre Probleme. Und dann war es klar, dass Dortmund Meister wird, zumal, und das sagt André Fuhr auch, sie halt einen ganz klaren Vorteil haben, die Kontinuität. Hatten vor der Saison fast, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit auf deine Hände zu schauen, das fuckt mich ab.
Ja.
Hatten vor der Saison fast keinen Umbruch, fast keine Neuzugänge und konnten sich halt einfach 2 Jahre einspielen und sie haben einen noch viel größeren Vorteil gegenüber Bietigheim und allen anderen Vereinen. Sie haben Reinhard Raubal als Vorsitzender des BVBs, des Borussia Dortmund Verein, der so interessiert in Frauenhandball ist und der diesen Verein so unterstützt mit Geld bis zum geht nicht mehr und mit einem großen Etat und mit vielen Möglichkeiten, sodass sie da halt einfach viel investieren konnten und das im Gesamten sie dann halt einfach so unglaublich dominant gemacht hat.
Nächste Frage. Was waren für Sie die größten Überraschungen der Saison? Da wurde jetzt hier von André Fuhr genannt und von Markus Gaurisch, wie Blomberg das geschafft hat, den Umbruch. Und wie Metzing gerade dann im Verlauf der Saison richtig stark wurde und wie der THC und wie Metzing dann am Anfang es nicht so gut geschafft haben. Was überhaupt nicht zur Sprache kommt, ist Buchholz-Rosengarten.
Was ich auch sehr
krass finde, weil die zum Beispiel im Pokalfinale stehen,
ja,
und Bietigheim dann nur sauknapp dran gewonnen hat und dann
also, das überhaupt nicht zu erwähnen.
Luft holen und irgendeinen gescheiten
Satz. Ja, aber das dann überhaupt nicht zu erwähnen, finde ich schon ein bisschen frech.
Ja, es ist, man mag sich nicht vergleichen mit denen. Ich schaue aktuell Vikings und die Serie. Und da will auch der Jarl, der König, will sich nicht vergleichen mit einem Bauern oder mit einem normalen Mann. Und so will sich Bietigheim auch nicht vergleichen mit Buchholz-Rosengarten. Und deswegen werden sie da nicht genannt. Das ist natürlich nur Interpretation, weil meiner Meinung nach ist Buchholz-Rosengarten die absolut größte Überraschung in der Saison. Zumindest im Pokal, in der Liga, war es zu erwarten, wo sie jetzt stehen.
Richtig interessante Frage und es passt natürlich gut auch zu uns jetzt. Was der Ausblick ist für die Saison 2021, 2022. Ob es bei dem Zweikampf zwischen Bietigheim und dem BVB bleibt. Und da wurde jetzt relativ eindeutig das erste Mal, dass beide Coaches doch sehr von ihren Spielerinnen und der Mannschaft überzeugt ist.
Was sie auch sein können.
Marius Gaurisch hat gesagt, Bietigheim und Dortmund haben die stärksten Kader und werden um den Titel kämpfen. Ich bin mir sicher, dass wir unsere handballerischen Qualitäten erhöhen und unsere Entwicklung fortsetzen werden. Was im Prinzip so viel heißt, wie das er meint, glaube ich, dass es vorne um die ersten beiden Plätze nochmal spannender wird und dann nach hinten raus deutlich eindeutiger wird, dass zum dritten Platz wieder mehr Abstand kommen wird und dass keiner auch nur ansatzweise Chancen hat, irgendwie auf die ersten beiden Plätze zu kommen, außer Bietigheim und der BVB.
Wobei man da auch dazu sagen muss, Bietigheim geht taktisch ja sehr clever vor. Sie haben jetzt schon zwei Neuzugänge. Felix, kannst du mir aufhören?
Alter, ich bin müde.
Sie haben jetzt schon zwei Neuzugänge verpflichtet aus Dortmund. So ein bisschen dieses Konzept wie Disney oder Apple oder Facebook. Bei Facebook zum Beispiel, sie sehen, aha, Instagram geht durch die Decke und werden richtig gut. Okay, dann lass das lieber mal aufkaufen. So, dass nicht die Gefahr bestehen würde, dass die besser werden als einer selbst. Und dementsprechend hat Bietigheim da eine echt gute Taktik vor, meiner Meinung nach, mit Transfers, mit Smits und zweiten Transfer, weiß ich jetzt gar nicht aus dem
Dulfer.
Kopf. Dulfer, genau. Die zu kaufen und dann einfach nächste Saison vorzubereiten. Wobei ich auch sagen muss, dass ich glaube, dass Metzingen, Blomberg-Lippe mit den jungen Teams und auch der THC zumindest noch ein Wörtchen mitreden wollen, auf jeden Fall, was die Europa-League-Plätze angeht.
Aber André Fuhr sagt ja auch, nächste Saison Bietigheim, die sind schon Favoriten. Zumindest wird es so interpretiert bei dem Interview.
Ja.
Das ist schon mutig. Also ist der zweite, dass der nächste Saison erster wird, das kann schon sein.
Hast du gerade gesagt, Markus Gaugisch sagt das oder André Fuhr sagt das?
André Fuhr sagt das und Markus Gaugisch nimmt die Favoritenrolle an. Also
okay.
Ich denke, die sind sich da beide recht einig.
Naja, aber das war dann so ziemlich der erste Teil des Interviews, wo es um die Liga ging und im zweiten Teil...
Beziehungsweise André Fuhr sagt es so indirekt.
Ja, und im zweiten Teil des Interviews ging es dann, was noch viel spannender ist, um eigentlich den Frauenhandball an sich. Und zwar, wie die eigentlich entscheidenden Fragen, wie macht man den deutschen Frauenhandball erfolgreicher? Sprich, wie macht man die Nationalmannschaft erfolgreicher, die ja jetzt zum dritten Mal nicht bei Olympia dabei ist und die auch zuvor, klar, sie haben immer wieder oft knapp verloren, aber bei keinem großen Turnier im Halbfinale standen. Und wie fördert man den Nachwuchs besser? Weil wenn man sich beispielsweise die Champions League anschaut, in der auch eben Dortmund und Bietigheim gespielt haben, sind allein die Liga-Teams absolut nicht so konkurrenzfähig international, dass man sagen könnte, sie könnten eine Champions League gewinnen. Ich meine, Bietigheim hat von 16 Spielen 14 verloren.
Ja.
Ein Sieg und ein Remis und Dortmund hat da zwar besser gespielt, aber auch sie hatten im Prinzip keine Chance, um irgendwie um den Titel mitzukämpfen, einfach weil da
Und das spiegelt sich in der Nationalmannschaft auch wieder, weil da so Länder wie Ungarn und generell die Oststaaten, da wird halt das große Geld verdient, da wird der gute Frauenhandball gespielt und da wird einfach auch viel mehr gefördert und da ist Frauenhandball im Land, im kompletten Staat viel mehr angekommen.
Die haben ja auch eine ganz andere,
sowas muss man erreichen.
Ja, einen ganz anderen Stellenwert da.
Ja,
ist da wie so ein, wie halt hier Männersport eben.
Ja, aber das
vermutlich auch nicht ganz so krass, klar, wir kennen es ja nicht aus, aber es ist doch deutlich, deutlich lieber gesehen und viel interessierter von der Bevölkerung aufgenommen.
Ja, man muss aber auch sagen, dass man das erreichen muss. Man muss die Bevölkerung dazu bekommen, dass sie zum Beispiel, nur ein klitzekleines Beispiel, aber dass man Spiele auf Sport 1 oder Eurosport überträgt oder sogar mal in der ARD, muss man einfach die Bevölkerung dazu bekommen, dass sie sich das anschauen und dass sie merken, wie geil der Sport ist. In Ländern wie Ungarn funktioniert das nämlich auch, aber dann hast du auch erst einen Teil, dann hast du die Bevölkerung, die sich dafür interessiert, aber noch der viel größere Teil sind die Spielerinnen und die Vereine. Markus Gaugisch beschreibt es in dem Interview so schön, dass Spielerinnen, um international erfolgreich zu sein, zweimal am Tag trainieren müssen.
Ja.
Und dafür darfst du nicht noch einen Job, ein Studium oder eine Ausbildung neben deiner Handballkarriere haben.
Ja, das stimmt absolut. Das ist halt bei Männerhandball ja genauso. Also, oder generell beim Männer-Profisport wird auch zweimal trainiert am Tag. Zumindest in den meisten Fällen. Und bei Frauen ist das ja nicht anders. Also die müssen genauso häufig trainieren, um wirklich international gut zu sein. Und das ist halt eine Kettenreaktion dann. Wenn in der Frauenliga mehr Geld in die Hand genommen wird, dass mehr Frauen sich dazu entscheiden, Profisportlerinnen zu werden. Und dann kann zweimal am Tag trainiert werden. Das bringt einer Mannschaft ja auch nicht viel, mit nur der Hälfte der Leute dann zweimal am Tag zu trainieren.
Nein, auf keinen Fall.
Und wenn das aber der Fall ist, dann werden die Spielerinnen besser, dann werden ganze Mannschaften besser, es gibt mehr Spielerinnen und die Nationalmannschaft wird logischerweise auch besser. Das ist, kommt einfach dann mit und wenn die Nationalmannschaft besser wird, wird das Interesse größer von der deutschen Bevölkerung und dann ist mehr Geld da, dann wird es vielleicht im Fernsehen übertragen, es gibt Fernsehgelder und so wird es dann alles, das wäre ein möglicher Anfang halt, wenn man einfach Geld in die Hand nimmt.
Ja.
Und so wird das alles Stück für Stück sich, glaube ich, entwickeln. Wenn jetzt Deutschland die Nationalmannschaft aus irgendeinem Grund eine Weltmeisterschaft gewinnen würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass das dadurch kommen würde. Aber es braucht so ein Anfangs-Event.
Auf jeden Fall. Nur muss ich da Markus Gaugisch und André Fuhr so ein bisschen widersprechen, die im Interview davon reden, dass es von oben nach unten geht. Also, dass die Nationalmannschaft erfolgreich sein muss. Und dass dann die Liga erfolgreicher wird und stärker wird und dass dann die Liga professioneller, das ist ein ganz wichtiges Wort, professioneller. Dass die Liga professioneller wird, dass die Spielerinnen eben wirklich hauptberuflich Handballerinnen sind. Nur ich sehe das so, dass man auch von der Liga von unten nach oben gehen kann. Dass man dafür sorgen kann, beispielsweise Dortmund, dass man viel Geld in die Hand nimmt, und da schon früh anfängt, die Talente zu fördern, das ist ja auch in dem Interview ein ganz wichtiges Thema, dass Talentförderung nicht erst mit Ende 20 beginnt,
Mitte
sondern
20,
mit
ja.
Vielleicht
der B-Jugend.
17.
Das finde ich aber ganz schön früh.
Also ja, stimmt, natürlich ist es früh,
aber es ist ja auch so.
Aber wenn du es mit Fußball krass vergleichst, in Fußball gibt es oft genug Leute, die nach Bayern mit, da war ja Toni Kroos so ziemlich der Jüngste, der damals mit 16 ins Internat von Bayern gegangen ist, um Fußball zu spielen. Und im Fußball ist es noch viel häufiger so, dass schon junge Talente in irgendwelche Internate gehen, in irgendwelche Förderungsprogramme, um das wirklich professioneller zu machen. Und wenn man da als Verband, vielleicht kann man da auch den DHB so ein bisschen ankratzen, der noch zu wenig Geld in Frauenhandball steckt, wenn man da irgendwie den Verband oder die Liga, die Vereine, die Sponsoren irgendwie dazu bewegen kann, dass sie so Förderzentren schaffen, dass sie den Spielerinnen mehr Geld bezahlen, dass sich die Liga professionalisiert, dann kommt es von ganz allein, dass viel mehr junge Talente Bock haben, das wirklich beruflich durchzuziehen und nicht die ganze Zeit überlegen, ah, mache ich das jetzt, dann habe ich die Doppelbelastung, ich muss noch studieren, während ich jeden Tag zweimal die Woche Handball spiele und packe ich das, sondern dann sagen sich ganz viele, dass sie da halt einfach Lust drauf haben, dass sie das machen und dadurch kommt es zu einer Art Selektion und dadurch wird die Liga besser. Und dadurch wird die Nationalmannschaft besser, weil die Talente besser gefördert werden und dadurch wird man international erfolgreicher. Und ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, worüber man Stunden reden könnte, was in dem Interview aber ja auch relativ lange behandelt wird. Und da ist es ja auch ganz cool.
Das Interview gibt es übrigens für alle, die es interessiert, sowohl auf der DHB-Seite als auch auf der hbf-info.de-Seite.
Ja.
Kann man sich gerne mal durchlesen, ist echt interessant zu schauen.
Ja.
Und ist auch nicht so lang.
Dafür muss man aber auch sagen, dass es aber auch nur wenig Sinn ergibt, wenn das zwei oder, also es ist natürlich besser als gar nichts, aber wenn das nur zwei oder drei Vereine in der gesamten Liga machen.
Ich, wenn einer anfängt, andere werden auch hinterherziehen. Gerade gehe ich fest davon aus. Das ist natürlich ein Projekt, ein evolutionäres Ding. Das dauert halt ein bisschen, das dauert ein paar Jahre wahrscheinlich.
Um so eine Liga komplett stärker zu machen, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Vor allem brauchst du, und da kann man halt drum herum reden, was man will. Im Endeffekt ist das Entscheidende, du brauchst Geld. Du brauchst einfach Geld, um Förderzentren zu schaffen. Du brauchst Geld, um sowas wie in Blomberg-Lippe. Die, wie nennt sich das? Ich weiß es nicht genau. In Blomberg-Lippe gibt es das Trainingszentrum, das, wo einfach die Spielerinnen zusammenleben und die Spielerinnen wirklich wie in WGs oder wie in einem Internat zusammen wohnen und mit Schulen kooperiert wird, sodass sie da Talentförderung betreiben können. Und sowas geht halt alles nur durch Geld, genauso wie, dass man die Spielerinnen gescheit bezahlen kann.
Ja.
Oder uns gescheit bezahlen kann. Ich meine, wir kriegen auch zu wenig Geld.
Ja.
Aber wenn man da Sponsoren findet und wenn da das...
Oder die Deutsche Sportförderung. Wie heißt das? Deutsche Sportförderung. Deutsche
Sportförderung.
Gibt es auch beim Leichtathletik. Ich weiß nicht, ist die bei Frauenhandball?
Ich glaube, die gilt generell bei Teamsport nicht.
Okay.
Ich glaube, die gilt nur, ich will mir meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, die gilt nur bei Einzelsportlern.
Okay.
Und auch die ist nicht so hoch, dass man davon leben könnte. Es hängt alles zusammen miteinander. Weil das Interesse der Bevölkerung kommt, dadurch kommt mehr Geld. Wenn mehr Geld kommt, kommt dadurch eine bessere Liga zustande und eine bessere Nationalmannschaft. Dadurch kommt mehr Interesse in der Bevölkerung.
Und wenn es ausbleibt, und gehen halt die richtig guten Spielerinnen ins Ausland wahrscheinlich.
Nach Ungarn. Oder siehe Emily Bölk. Oder nach Metz. Oder Dina Eckerle ist ja jetzt auch gewechselt nach Dänemark.
Die war vorher auch in Frankreich.
Ja, in Metz.
Ja, das sollte man halt zu verhindern versuchen.
Ja, was passiert, wenn sich die Liga nicht professionalisiert, wenn nicht mehr Geld in die Hand genommen wird?
Ich denke nicht, dass es besser wird. Ich denke, dass es eventuell halt schlechter wird, weil noch mehr weggehen. Aber ansonsten stagniert sie. Und wenn sie stagniert, wird es uninteressant. Wenn jetzt dann zwei Mannschaften oder so, jetzt wie in der Fußball-Bundesliga, ich meine, kein Mensch interessiert sich noch für Fußball.
Ja. Nein, es ist wirklich so. Also ich war früher so Fußball interessiert und jetzt mir geht es so am Arsch vorbei. Nein,
das stimmt, aber kein Mensch interessiert sich noch, außer die richtigen Fans halt irgendwie für die Liga. Also das ist natürlich eine provokante Aussage, es gibt noch immer die ganzen Fans und alles und ich gehe auch noch ab und zu gerne mal bei den 05er ins Stadion und so, aber es juckt keinen Schwanz mehr, was da bei rumkommt auf den ersten Plätzen. Man schaut dann halt irgendwelche, man sucht sich raus, wo kann es spannend werden, ob jemand in die Europa League kommt oder so, in die Champions League oder ob die Mainzer absteigen oder einfach eine krasse zweite Hinrunde hinlegen. Aber an sich stagniert der deutsche Fußball seit Jahren, dass immer nur die dummen Hölzköpfe, Lederhosenträger aus Bayern der Erste werden und ab und zu halt nochmal irgendwie Dortmund oder sowas mitmischt. Und es ist scheiße langweilig.
Ich glaube, für den Frauenhandball wäre eine Stagnation tödlich. Weil eben nicht das Geld da, im Fußball, denen kann es scheißegal sein, das Geld ist trotzdem da. Die TV-Rechte, die Sky sich jede Saison kauft, sind unfassbar teuer. Davon bekommt die Liga viel Geld und die Clubs viel Geld, die Sponsorengelder sind da. Und wenn du halt 50.000 Leute, jetzt außerhalb von Corona, pro Spiel in dein Stadion lässt, bekommst du auch viel Geld. Nur in der Frauenhandballliga, wo die Sponsoren nicht so viel Geld abdrücken, wo TV-Rechte, wir wissen da keine genauen Zahlen, aber sehr günstig sind im Vergleich zum Fußball und vor allem, wo 600 Leute in der Halle sind und ein Spiel schauen, da wäre eine Stagnation wirklich tödlich.
Naja, mal schauen. Mal schauen, was da rumkommt. Ich denke, wir sind aber guter Dinge. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren hat sich auch schon einiges getan.
Hat sich viel getan, ja.
Und es wird sich auch noch einiges tun. Ich glaube, es wird in die richtige Richtung gehen. Es geht schon in die richtige Richtung. Es gibt immer mehr Interessenten und es interessieren sich immer mehr Leute generell für den Sport. Und ich glaube, so wird es auch weitergehen.
Naja.
Und es dauert vielleicht halt noch ein paar Jahre, bis da wirklich eine richtig gute deutsche Nationalmannschaft irgendwann bei rumkommt. Aber ich bin da ziemlich optimistisch.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wofür machen wir den Podcast? Um Aufmerksamkeit auf die Liga zu bekommen. Ich meine, das ist nur ein klitzekleiner Teil, um Aufmerksamkeit auf Frauenhandball zu bekommen. Aber durch solche Projekte wird es halt, was heißt Publicity nochmal auf Deutsch? Publik,
ja.
Gerade durch solche Dinge wie eben den Podcast, auch wenn den wirklich nicht viele Leute interessiert, auch wenn wir uns da nochmal für das Video, für die Aufmerksamkeit, die wir auf das Behind the Scenes bekommen haben, bedanken können, sind das so Kleinigkeiten, die für Aufmerksamkeit in der Bevölkerung sorgen und die den Frauenhandball unterstützen. Und wenn es sowas noch viel mehr gibt, und was es ja auch jetzt immer wieder mehr gibt, ist es ja auch ein guter Anfang, dass Frauenhandballspiele auf Eurosport oder Sport 1 immer wieder übertragen werden. Das ist ja auch wirklich cool. Dann bin ich da auch guter Dinge, dass da auf jeden Fall viel passieren kann. Was Markus Gaugisch und André Fuhr dazu noch sagen, könnt ihr, wie gesagt, beim DHB oder bei der HBF-Info-Seite nachlesen. Und zum allerletzten, oder nicht der letzte Abschluss, aber zum Abschluss der letzten Podcast-Folge dieser Saison, will ich eine Frage noch in den Raum stellen. Wie war das für uns, für dich, den Podcast zu machen und die Saison zu kommentieren?
Cool. Nee, also es war, das Kommentieren war natürlich unter Corona-Bedingungen klar anders, aber hat Spaß gemacht. Und ich glaube, dadurch, dass wir den Podcast ja auch nicht so häufig machen, wurde es auch nicht zu einer Pflichtveranstaltung, die man irgendwie machen muss. Weil wenn es so ist und dann hat man da vielleicht irgendwie keinen Bock mehr drauf, dann wäre das scheiße. Deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, dass nicht so viele Folgen kommen. Und kommentieren ist geil.
Das stimmt wohl. Und für mich war es nicht anders. Natürlich, als Mainz-Fan ist es ein bisschen schade, dass Mainz abgestiegen ist. Wie wir dann nächste Saison mit dem Podcast weiterverfahren und wie wir jetzt zwischen den Saisons, das ist ja eine lange Zeit, wir werden das schon von uns hören lassen, aber wie wir da genau vorgehen, das entscheidet sich alles in den nächsten Wochen und wir werden euch da aber auch rechtzeitig auch mitteilen. Wir können uns ja nochmal kurz bedanken jetzt am Ende der ersten Saison, über die wir einen Podcast machen, bei irgendwie allen, die uns da unterstützt haben, angefangen bei Simon Joost
und Jan.
Und Jan Budde, die Simon Joost, der für uns immer der die Behind-the-Scenes-Videos geschnitten oder das Behind-the-Scenes-Video geschnitten hat, der die Werbung für uns macht mit den Bannern und mit den Thumbnails und der uns da wirklich so viele hilfreiche Tipps gibt. Dann bei Jan Budde, bei Felicitas und bei Bene, die den Hinterhofsänger-Podcast haben, die erst überhaupt auf uns zugekommen sind und uns gefragt haben, ob wir uns nicht vorstellen könnten, einen Frauenhandball-Podcast zu machen über Mainz und über die gesamte Liga und die uns dann das alles irgendwie beigebracht haben und die mit uns das Ganze aufgebaut haben, die uns die ganzen Designs und alles Mögliche gemacht haben. Ohne die wäre das vermutlich wirklich nicht möglich gewesen. Und zu guter Letzt natürlich Mainz 05 und Sport Deutschland, dass wir uns die Technik schnurren dürfen.
Das weiß Sport Deutschland, glaube ich, gar nicht.
Ich glaube, die wissen es überhaupt nicht. Ist mir auch egal, dass wir das da machen können. Und natürlich als allerletztes bei euch, die das hören, die uns da so tatkräftig unterstützen. Und genau. Also wir würden es auch machen, wenn ihr uns keine Sau hört. Das ging mir eigentlich tierisch um, wäre mir egal. Aber trotzdem wollen wir uns da bedanken. Ich glaube, wir müssen die Folge jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen.
Wollte ich auch gerade sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Stehen Wochenende, wie man bei uns sagt.
Wir hören uns in den nächsten Wochen sicherlich irgendwann mal. Es war wunderbar. Lasst euch nicht ärgern.
Peace out, motherfuckers.
Also, wir können nicht nur Ciao, macht's gut. Du hast ja das Ende in der letzten Folge aus der ersten Saison versaut.
Haut rein.
Ja, schönen Abend noch.
Tschüss.
Ciao, Kakao.
Tschüss.
Und schön mit Öl. Tschüss. Auf wieder.
Hammer, aber das ist Handball, ja. Das sind Emotionen, ja. Und wenn man das dann hört, dann das ist Wahnsinn, ne? Also wir können nicht nur Fußballbegeisterung, wir können auch Handballbegeisterung in Mainz.